SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Jonathan Hadem. Schönen guten Morgen. Sowas hat es seit dem Kalten Krieg nicht mehr gegeben. Einen Gefangenenaustausch zwischen westlichen Staaten und Russland. Zwei Flugzeuge mit ehemaligen Gefangenen aus Russland und Belarus sind am Abend auf dem Flughafen Köln-Bonn gelandet. Bundeskanzler Scholz hat sie empfangen und auch mit vielen von ihnen persönlich gesprochen. Zuvor hat er in einem kurzen Statement Einzelheiten zu diesem Gefangenenaustausch mitgeteilt.
Die Freilassung war nur möglich, indem russische Staatsangehörige mit nachrichtendienstlichem Hintergrund abgeschoben und nach Russland überstellt wurden. Darunter befand sich auch unter anderem Vadim Krassikow, der Ende 2022 vom Kammergericht Berlin zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden ist, nachdem er einen georgischen Staatsbürger tschetschenischer Abstammung ermordet hatte. Niemand hat sich diese Entscheidung einfach gemacht und deshalb war für uns wichtig, dass wir eine Schutzverpflichtung haben gegenüber deutschen Staatsangehörigen sowie auch die Solidarität mit den USA.
Die russischen Straftäter, die aus westlichen Gefängnissen entlassen worden sind, sind mittlerweile auch in ihre Heimat zurück, genauso wie die amerikanischen, jetzt gerade vor wenigen Minuten offenbar gelandet sind. Bei ihrer Landung in Moskau sind die russischen Straftäter von Präsident Putin persönlich begrüßt worden, mit allem, was dazugehört. Björn Blaschke.
Roter Teppich, salutierende Gardisten, Live-Übertragung im russischen Staatsfernsehen, ein Empfang in allen Ehren für die 10 heimgekehrten russischen Staatsangehörigen. Präsident Wladimir Putin begrüßte sie persönlich, umarmte sie, fand warme Worte. Dem Heldenempfang steht entgegen, was Dmitri Medvedev zuvor geäußert hatte. Russlands stellvertretender Leiter des Nationalen Sicherheitsrates drohte den russischen Dissidenten indirekt. Die Verräter sollten sich jetzt dringend neue Namen suchen und sich im Rahmen von Zeugenschutzprogrammen tarnen.
Gerade weil Russland diesen Austausch politisch ausschlachten wird, gab es auch viel Kritik daran. Dabei ging es vor allem um einen ganz speziellen Mann, berichtet Oliver Neuroth.
Vor allem an der Freilassung und Abschiebung des sogenannten Tiergartenmörders hatte es Kritik gegeben. Der zu lebenslanger Haft verurteilte ehemalige russische Geheimdienstmitarbeiter hat nur einen Bruchteil seiner Strafe abgesessen. Niemand habe sich diese Entscheidung einfach gemacht, erklärte Scholz. Es sei eine Abwägung gewesen, die Vollstreckung einer Strafe gegen die Gefahr für Leib und Leben mehrerer unschuldig Inhaftierter in Russland. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International erklärte, der Gefangenenaustausch habe einen bitteren Beigeschmack. Ein Mörder und andere Verbrecher, die in fairen Prozessen verurteilt worden seien, kämen nun frei für Menschen, die nur ihr Recht auf freie Meinungsäußerung wahrgenommen hätten.
Der Haushalt für 2025 war eigentlich schon von den Koalitionsspitzen beschlossen. Jetzt müssen sie aber doch nochmal drüber, weil die Lücke von 17 Milliarden Euro nicht wie geplant geschlossen werden kann. Das hätten zwei wissenschaftliche Bewertungen ergeben, das hat das Finanzministerium mitgeteilt. Ursprünglich hatte die Ampelregierung geplant, Mittel für die Gaspreisbremse umzuwidmen, sowie der Deutschen Bahn und der Autobahn GmbH zur Sanierung des Schienen- und Straßennetzes nur Darlehen statt Zuschüsse zu gewähren. Das sahen die Gutachter aber als womöglich rechtswidrig an. Israel und die USA stellen sich nach der Tötung des politischen Anführers der islamischen Hamas in Teheran auf Vergeltungsschläge des Irans und seiner Verbündeten ein. US-Präsident Biden hat deswegen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu gesprochen. Das teilte das Weiße Haus mit. Clemens Fehrenkotte.
In einem Telefonat mit US-Präsident Joe Biden sei Premierminister Benjamin Netanyahu versichert worden, dass Washington Israel bei der Abwehr von ballistischen Raketen und Drohnen unterstützen werde. Nach Angaben des Weißen Hauses habe Biden sein, Zitat, Engagement für Israels Sicherheit gegen alle Bedrohungen aus dem Iran, einschließlich seiner Stellvertreter, Terroristengruppen Hamas, Hisbollah und Houthi, bekräftigt. Die USA seien an einer Deeskalation der angespannten Lage interessiert. Das Büro von Premierminister Netanyahu gab im Anschluss an das Telefonat mit Biden zunächst keine Erklärung ab. In Tel Aviv demonstrierten unterdessen gestern Abend tausende Menschen und verlangten erneut, dass Premierminister Netanyahu einen Geiseldeal zur Freilassung der israelischen Entführten aus dem Gazastreifen eingehen solle.
In Baden-Württemberg bekommen Angehörige von getöteten Polizisten und schwer geschädigte Beamte in Zukunft mehr Entschädigung. Das hat das Finanzministerium entschieden und passt nun seine Zahlungen auf das Niveau des Bundes und anderer Länder an. Deborah Kölz.
So bekommen Polizeibeamte in Baden-Württemberg 150.000 Euro statt bisher 80.000 Euro, wenn sie wegen eines Dienstausfalls dauerhaft mindestens zu 50% geschädigt bleiben. Stirbt eine Beamtin oder ein Beamter im Dienst, bekommen die Ehepartner und Kinder statt bisher 60.000 in Zukunft 100.000 Euro. Gibt es keinen Partner oder Kinder, bekommen zum Beispiel die Eltern 40.000 Euro, doppelt so viel wie aktuell. Eine höhere Entschädigung mache den Verlust nicht weniger schmerzvoll, sagte Finanzminister Daniel Bayars. Es sei aber ein wichtiges Signal der Unterstützung.
In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz hat es gestern vereinzelte Gewitter gegeben. Das war aber alles recht harmlos. In Nordhessen waren die Gewitter dagegen richtig schlimm. Vor allem in der Region nördlich von Kassel. Andreas Gerlach berichtet.
Ja, die Rettungsleitstelle spricht von Dauereinsatz. Mehrere hundert Stellen sind betreut worden. Es ist alles vor Ort, was nicht im Urlaub ist, zum Beispiel auch technisches Hilfswerk. Denn viele Menschen sind natürlich mitten in der Nacht von den Wassermassen überrascht worden und saßen in ihren Häusern fest. Mit Booten sind die Leute dann gerettet worden. Und natürlich mussten ganz viele Keller ausgepumpt werden und werden es auch immer noch. Teilweise stand das Wasser bis zu 2 Meter hoch in den Straßen. Bad Karlshafen ist ja ganz im Norden des Kreises Kassel an der Weser gelegen und da ist richtig Land unter. Die Wassermassen haben sich derart in der Stadt verteilt, dass das Abpumpen der Keller wohl den ganzen Tag dauern wird. So hat es mir zumindest die Vizelandrätin des Kreises Silke Engler gesagt. Das Ganze wird sicher auch große Schäden angerichtet haben. Das ganze Ausmaß wird sowieso erst nach Sonnenaufgang zu sehen sein. Wie viel Geld da durch das Unwetter vernichtet worden ist, die Bilanz kann bestimmt erst in den nächsten Tagen gezogen werden.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute ist es nochmal richtig schwül in Rheinland-Pfalz. Nur noch vereinzelt Schauer und Gewitter. Ansonsten viele Wolken und etwas Sonne. In Baden-Württemberg bleibt es verbreitet gewittrig. Lokal mit Starkregen, Hagel und Sturm. Aber zwischendurch kann auch immer wieder mal die Sonne rausgucken. 22 Grad werden es im Südschwarzwald, auf der Ostalb und auch im Nordschwarzwald. Und bis zu 28 Grad kriegen wir in Rheinhessen, entlang des Rheins und in der Pfalz. Am Wochenende dann insgesamt etwas freundlicher, nur noch vereinzelt Schauer und Gewitter. Die sommerlichen Temperaturen bleiben uns erhalten.
Die Olympischen Sommerspiele in SWR aktuell.
Wir freuen uns natürlich immer, wenn wir mit einer Athletin oder einem Athleten bei Olympia eine Medaille feiern können. Aber gleichzeitig fühlt man auch mit, wenn es so tragisch ohne Medaille zu Ende geht wie bei Anna-Maria Wagner. Die Weltmeisterin ist angetreten, um Gold zu holen. Am Abend hat sich dann aber schnell gezeigt, sie geht wohl mit leeren Händen nach Hause. Martin Seidemann.
Es sind vielleicht 100 Schritte und jeder davon ist eine Herausforderung. Von der lauten Halle geht Anna-Maria Wagner durch einen Tunnel. Dahinter warten die Reporter.
Da kommt sie.
Sie gibt ein Interview, dann das zweite, dritte und schließlich das vierte und letzte. Wenigstens einmal durchschnaufen. Ihre braunen Augen füllen sich mit Tränen. Die Enttäuschung könnte nicht größer sein.
Ich habe es leider nicht geschafft und der Schmerz sitzt noch tief.
Ihre Mission war klar.
Mein Ziel ist die Goldmedaille in Paris.
Sie ist Weltmeisterin. Natürlich ist das vor den Spielen ihr Anspruch. Und trotzdem.
Man kann als Weltmeister in der ersten Runde rausfliegen, man kann aber auch als No-Name-Olympiasieger werden.
Das beschreibt den Reiz ihres Sports ganz gut und seine Grausamkeit. Und dass genau die sie in Paris voll erwischt, weiß sie da noch nicht.
Heute steigt die deutsche Fahnenträgerin ein, Anna-Maria Wagner.
Seit der Eröffnungsfeier kennt sie fast jeder. Das kommt noch drauf auf die hohen Erwartungshaltungen. Die erste Runde übersteht sie trotzdem souverän, was gar nicht so einfach ist. Auf der anderen Matte kämpft nämlich parallel ein Franzose und es klingelt in den Ohren, so laut ist es. Anna-Maria Wagner bleibt cool. Da hat sie in den vergangenen 3 Jahren ganz andere Situationen überstanden. Nachdem sie bei den Spielen in Tokio 2 Bronzemedaillen gewonnen hatte, fiel sie plötzlich und unerwartet in ein tiefes Loch.
Der Moment ist irgendwie vorbei. Und egal, ob es jetzt gut war oder schlecht, es geht einem trotzdem schlecht, weil, glaube ich, irgendwie alles auf einmal so ein bisschen zusammenbricht.
Sie ist antriebslos und hat an nichts mehr Freude. Erst recht nicht an ihrem Sport, den sie auf einmal verabscheut.
Also in meinem Fall, wenn ich jetzt von mir spreche, ist, glaube ich, einfach alles hochgekommen, was ich davor immer runtergedrückt habe für dieses Ziel.
Sie kämpft auch damals, aber einen anderen Kampf.
Ich glaube, der wichtigste und erste Schritt ist die Akzeptanz. Einfach drüber reden.
Mit Freunden und vor allem mit ihrem Psychologen. Schrittchen für Schrittchen kämpft sie sich aus der depressiven Phase. Und jetzt, damals für sie unvorstellbar, ist sie hier in Paris.
Anna-Maria Wagner!
Auch ihren zweiten Kampf gewinnt sie in dieser runtergekühlten Halle in Sichtweite des Eiffelturms.
Und damit ist auch eines klar, dass sie auf jeden Fall um eine Medaille kämpfen wird.
Ja, aber dann...
Das war's! Der Goldtraum ist geplatzt!
Und nur eine Stunde später verliert sie auch den Kampf um Bronze. Da ist sie, die Grausamkeit des Judo.
Ich glaube, der wird mich noch ein bisschen begleiten, der Tag.
Mag sein, bestimmt sogar. Aber Anna-Maria Wagner hat gelernt, mit Krisen umzugehen. Sie hat da schon ganz anderes geschafft.
Auf der malerischen Reitanlage am Schloss Versailles...
Nö, noch nicht ganz. Erstmal wollte ich nur sagen, dass es zwar gestern keine Medaillen für die deutschen Olympioniken gab, das könnte sich heute aber ändern. Messi-Journalist Schön aus dem ARD-Olympiateam über die deutschen Medaillenhoffnungen an diesem 7. Wettkampftag bei den Spielen in Paris.
Auf der malerischen Reitanlage am Schloss Versailles liegen die deutschen Goldambitionen diesmal auf dem Rücken der Springpferde. Nach fehlerfreier Qualifikation der drei Deutschen Philipp Weishaupt, Richard Vogel und Christian Kuckuck am Vortag muss auch im Finaldurchgang alles perfekt laufen.
Natürlich freue ich mich über die gute Runde, aber wie gesagt, wir haben noch nichts gewonnen. Morgen geht es wieder bei null los. Müssen wir nochmal genau das gleiche wie jetzt abliefern. Ich meine, ein kleiner Wackler mit Ritchie, dann sind wir raus. Also das muss man sich immer vor Augen halten, dass es schnell gehen kann.
Für Niklas Kaul und Leo Neugebauer beginnt heute der olympische Zehnkampf. Die beiden Deutschen können sich durchaus Hoffnungen auf eine Medaille machen, findet ARD-Experte und Ex-Zehnkämpfer Frank Busemann.
Der Weltjahresbeste Leo Neugebauer aus Deutschland mit dem deutschen Rekord. Deswegen steht er ganz vorne in der Liste. Weltmeister, Europameister, der Mann der großen Meisterschaften. Keiner ist so nervenstark wie Kaul. Das ist seine Chance.
In den Teamwettbewerben geht es für die Hockeyfrauen und die deutschen Volleyballer um den Einzug in die Viertelfinals. Für die Basketball- und Hockeymänner geht es heute sogar um den Gruppensieg.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Der Rheinland-Pfälzische Landtag veröffentlicht heute Morgen gegen 8 Uhr dann den Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses zur A-Flut im Internet. Bei der Katastrophe im Juli 2021 waren mindestens 135 Menschen im Ahrtal ums Leben gekommen. Matthias Zahn aus unserer Landespolitikredaktion in Mainz.
Der Abschlussbericht hat mehr als 2000 Seiten. Darin wird beispielsweise ausführlich die Beweisaufnahme mit den Zeugenaussagen abgebildet. Auch geben die Fraktionen ihre politische Bewertung ab. Von den regierungstragenden Ampelfraktionen gibt es eine gemeinsame Stellungnahme. Von den drei Oppositionsfraktionen, CDU, Freie Wähler und AfD, jeweils eigene abweichende Bewertungen. Während die Ampel die Hauptverantwortung dem damaligen Landrat des Kreises Ahrweiler von der CDU zuschreibt, sieht die Opposition auch ein Versagen der Landesregierung bei Hochwasserwarnung und Katastrophenmanagement. CDU, Freie Wähler und AfD fordern deshalb weiter zwei Rücktritte, den des grünen Umweltstaatssekretärs Manz und den des Präsidenten der Katastrophenschutzbehörde ADD Linnertz. Im Zusammenhang mit der Aufarbeitung im U-Ausschuss waren bisher zwei Politiker zurückgetreten. Die frühere rheinland-pfälzische Umweltministerin und spätere Bundesfamilienministerin Spiegel von den Grünen und Innenminister Lewenz von der SPD. Im September soll der Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses im Rheinland-Pfälzischen Landtag diskutiert werden.
Die Gewerkschaft IG Metall hat die Beschäftigten des Fensterherstellers Veru in Rudersberg im Rems-Murr-Kreis für heute Vormittag zu einer Kundgebung aufgerufen. Damit wollen die Mitarbeiter für den Erhalt der Produktion am Stammsitz des Unternehmens protestieren. Christoph Geismeier.
Bei der Aktion der Veru-Beschäftigten in Rudersberg wollen die Mitarbeiter 150 Holzkreuze vor dem Werkstor und in der gesamten Gemeinde aufstellen. Damit soll die Größenordnung der am Stammsitz des Unternehmens gefährdeten Arbeitsplätze aufgezeigt werden. Die Gewerkschaft IG Metall befürchtet, dass das Fensterbauunternehmen Veru nach der Zerstörung der Produktion durch das Hochwasser in Rudersberg Anfang Juni die Fertigung von Fenstern und Türen nicht mehr aufbauen wird. So wurde die Geschäftsleitung in einem Medienbericht zitiert. Gegenüber den Arbeitnehmervertretern äußerte sich das Unternehmen bislang nicht klar zur Zukunft des Produktionsstandorts. Deshalb sind die Befürchtungen groß. Auch weil Veru derzeit an zwei seiner Standorte in Thüringen eine Notproduktion für die bislang in Rudersberg gefertigten Türen und Fenster aufbaut. Die etwa 150 Arbeitsplätze in der Verwaltung von Veru am Standort Rudersberg sind laut IG Metall nicht gefährdet.
Der Tourismusexperte Buhr von der Hochschule Heilbronn fordert, die Touristenströme an den bekanntesten Attraktionen in Baden-Württemberg zu regulieren. Im SWR Fernsehen schlug Buhr gestern vor, dass nur noch eine bestimmte Zahl an Eintrittskarten ausgegeben werden sollte. Simone Stephan berichtet.
Man müsse die Zahl an Touristen steuern, sagte Buhr. Wenn es nur 100 Eintrittskarten gäbe, dann sei klar, dass nur der reinkomme, der sich vorher angemeldet habe. Das sei beim schiefen Turm von Pisa auch so. Für eine ganze Stadt wie Heidelberg etwa sei das aber schwierig, gibt Buhr zu. Städte hätten so viele Öffnungen und könnten nicht dicht gemacht werden. Die baden-württembergische Tourismusministerin Hofmeister Kraut verwies auf Maßnahmen zur Verkehrssteuerung. Es sei wichtig, dass mehr Autos aus der Stadt rauskämen. Allerdings betonte die CDU-Politikerin, müssten Städte und Kommunen selbst vor Ort entscheiden, ob sie Touristenströme regulieren wollten und wenn ja, wie. Einen Übertourismus in Baden-Württemberg sieht Hofmeister Kraut nicht.
Ab heute ruft der Naturschutzbund NABU wieder zum Insektenzählen auf. Die Daten, die bei der Mitmachaktion Insektensommer zusammenkommen, sollen dabei helfen, langfristige Trends in der Insektenwelt zu erkennen. Dominik Bartoschek.
Jedes Jahr gibt es zwei Zählungen, eine im Früh- und eine jetzt im Hochsommer. Wer mitmachen möchte, sollte an einem beliebigen Ort eine Stunde lang die Insekten zählen und die Beobachtungen anschließend an den NABU melden. Der hofft für die kommenden 10 Tage auf gutes Wetter, denn die erste Zählung Anfang Juni hatte deutlich unter den Folgen von Dauerregen und kühlen Temperaturen gelitten. Ergebnis: Es hatten sich so wenige Menschen wie noch nie an der Mitmachaktion beteiligt und viele Insekten waren auch nicht unterwegs. Da der Insektensommer jedoch darauf ausgelegt ist, über viele Jahre hinweg Daten zu sammeln, fallen einzelne wetterbedingte Ausnahmejahre wie dieses auf lange Sicht nicht so sehr ins Gewicht.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Ja, und von den Insekten zum Wolf. Der ist los in den Niederlanden. Ein Wolf soll ein Kind angegriffen haben. Berlin-Korrespondentin Lissy Kaufmann glaubt, dass damit das nächste Sommerlochthema gesetzt sein könnte, auch in der Politik.
Jedes Sommerloch hat sein Tierchen. Letztes Jahr zum Beispiel jagte Berlin einen entlaufenen Löwen, der sich später dann doch als Wildschwein entpuppte. Vor ein paar Jahren war es Problembär Bruno, der die Gemüter erhitzte. Auch Kuh Yvonne, die in Bayern dem Schlachthof entfloh, sorgte für Schlagzeilen. Dieses Jahr könnte der Wolf das Sommerloch stopfen. In den Niederlanden soll ein Wolf ein Kind angegriffen haben. Weil Wolfsgeschichten auch hierzulande seit jeher aufhorchen lassen, dürfte die Diskussion bald losgehen. Sind wir in Gefahr? Können wir noch ohne Sorge in den Wald? Umweltministerin Lemke hat vor einiger Zeit bereits vorgeschlagen, den Schnellabschuss von Wölfen zu ermöglichen. Auch die EU-Kommission will den Schutzstatus des Tieres lockern. Nach dem Sommer soll es dazu ein politisches Treffen geben. Auf das dürfte dann auch Kuh Yvonne mit Interesse blicken, bevor sie dem Wolf im Wald begegnet.
Gedanken von Lissy Kaufmann aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.